Ja, die Zeit ist ein bisschen fortgeschritten. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Luft, ein bisschen Kraft, ein bisschen Ausdauer zum Hören. Wenn sich jemand dazu hinstellen will, ich habe nichts dagegen, ich stehe auch. Also bevor er einschläft, ist es vielleicht besser. Aber ich versuche doch mehr oder weniger rechtzeitig zum Landen zu kommen, dass das nicht länger wird als unbedingt nötig. Ich finde es immer wieder interessant, wenn man eine Predigt vorbereitet, dass dann im Gottesdienst alles zusammenpasst, weil unser lieber Bruder, was er dann zu Anfang eigentlich gesagt hat, das hätte ich genauso gut jetzt als Einleitung sagen können. Ein toller Traum, interessanter Traum, denn so ist es in unserem Leben. Da sind wir zusammen und es scheint alles so okay und wir merken manchmal gar nicht, dass da das Unterseeboot oder vielleicht, wie heißen die runden Dinger, die Torpedos auf uns abgeschossen werden und manchmal sehen wir sie noch rechtzeitig, hoffentlich, manchmal aber auch nicht und sie treffen uns. Und das ist genau das, worüber oder zum Teil ich heute reden will. Jesus wusste das, dass das auf uns zukommt. Er hat sich ja sehr viel mit seinen Jüngern beschäftigt. Er hat ihnen am Ende seiner Zeit, seiner Wirkungszeit, ganz viele Dinge mitgegeben, ihnen ganz viele Informationen gegeben. Wir lesen davon im Johannesevangelium. Interessant für mich nach wie vor, dass nur Johannes darüber so viel schreibt. Ich weiß nicht, die anderen drei, haben sie das nicht so wichtig empfunden oder vergessen oder ich weiß es nicht, aber Johannes schreibt umso mehr darüber und das ist so toll, dass er das schreibt und er schreibt es sehr ausführlich. Und dann am Ende noch weiter, bevor Jesus schon fast zur Kreuzigung gehen muss, dann betet er und betet zuerst sehr viel zu Gott, seinem Vater und dann betet er aber auch für die Jünger. Und in der Gemeinde, wo wir jetzt gerade hingehen, da sind wir im Hauskreis gerade da durchgegangen und da wird immer wieder mal darüber gepredigt, über das Johannesevangelium. Und da ist mir das jetzt neulich auch so wichtig geworden. Da gibt es in dem hohen priesterlichen Gebet, wo wir denken, Gott redet fast nur mit Gott, Jesus redet nur mit Gott, seinem Vater, da gibt es drei Gebete, ganz speziell für seine Jünger. Ich weiß ja, habe ich früher vielleicht immer irgendwie drüber hinweggelesen, aber und zwar lese ich die mal vor, das ist Johannes 17, das fängt schon im Vers 9 eigentlich an. Ich bitte für sie und bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und dann heißt es im Vers 11, ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Johannes 17, Vers 11. Dann Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und 9 und 17, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und im Vers 20 sagt er dann, ich bitte aber nicht allein für sie, für die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also ihr, du und ich sind die, die durch das Wort der Jünger über viele Jahrhunderte hinweg jetzt auch an Jesus glauben und glauben dürfen. Nach wie vor empfinde ich es als ein großes Vorrecht. Aber Jesus wusste, dass diese Gefahren, diese Torpedos, dass die ständig auf uns zukommen. Und all die großen Lektionen, die er da den Jüngern gehalten hat, er wusste, die sind gut, die sind wichtig, die Informationen brauchen sie. Wir haben sie heute in schriftlicher Form. Und trotzdem reicht das nicht. Und Jesus hat für sie gebetet. Und wir wollen uns in dieser Zeit einfach mal diese drei Gebete kurz anschauen. Also im Vers 11, die erste Bitte, Jesus betet für die Jünger um den Erhalt im Glauben. So habe ich es mal formuliert. Um Bewahrung. Erhalte sie in deinem Namen. Also, dass sie nicht den Glauben wieder verlassen und weggehen, obwohl sie 3 Jahre mit ihm gewesen sind. Und diese Gefahren, die sind ganz vielfältig. Sie waren ja in der Welt Jünger, ganz unmittelbar, so wie auch wir in der Welt leben. Und unsere Welt um uns herum, in letzter Konsequenz, ich kürze das einfach mal so ab, ohne viele Beispiele zu geben, die Welt, die hasst die Christen, die hasst Jesus, die hasst Gott, die will davon nichts wissen, weil die will weg davon, die will nichts Geistliches wissen. Und die versucht uns immer wieder, die Welt, jetzt vielleicht nicht unbedingt einzelne Personen, aber das ganze System um uns herum, versucht uns immer wieder vom Glauben wegzuziehen. Die Torpedos, die werden auf ganz viele Art und Weise auf uns abgeschossen. Ja? Und das einzige Ziel ist, dass wir uns weniger mit Gott beschäftigen, dass wir gleicher werden wie die anderen, weil wir unterscheiden uns von denen. Wir sind nicht so. Wir sind anders, aber wir sollen wieder so werden wie früher sozusagen. Unser Glaube soll verwässert werden, dass wir alles nicht so ernst nehmen. Und das geschieht tagtäglich. Da könnte ich jetzt viele Beispiele geben, Werbung, Kollegen, sonst irgendwas. Aber Johannes hat es ganz interessanterweise selber auch ganz prägnant zusammengefasst im ersten Johannesbrief. Und zwar im zweiten Kapitel, bin ich schon bei Petrus, im zweiten Kapitel 15 bis 17, da heißt es, sagt Johannes, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Ganz einfach. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also, wenn jemand die Welt wieder lieb hat, da kann nicht zur gleichen Zeit das andere da sein und umgekehrt. Das geht nicht. Das schließt sich eigentlich einander aus. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, und der Augenlust und hoffärtiges Leben, das kommt nicht vom Vater, sondern von der Welt. Aber die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Und Jesus hat dafür gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört, dass Gott, der Vater, diesen Glauben in uns bewahrt. Vielleicht diese drei Punkte, diese Unterpunkte, da will ich kurz darauf eingehen, Lust des Fleisches. Da könnte man vielleicht sagen, das ist erstmal alles, was aus uns selber so rauskommt. Sag ich mal, das nicht so Tolle. Ja? Freud, wir sind gut innen drin und das Gute kommt raus und das Schlechte ist nur von außen. Das stimmt alles nicht. Das Schlechte ist in uns drin, in unserer alten Natur, unsere Triebe, unsere Begierden. Neid, Zorn, ja, der hat was, was ich nicht habe. Ja, beleidigt sein, der soll es gefälligst kommen und sich bei mir entschuldigen. Alles, was so aus mir herauskommt, das ist eigentlich die Lust des Fleisches. Das kämpft permanent gegen das, was wir in der Bibel lesen. Das ist die Welt, was die Bibel als Welt bezeichnet. Ja, wir alle schätzen gutes Essen, aber wenn wir plötzlich Lust haben, ohne Ende zu essen, dann ist es schlecht. Oder wenn wir uns in irgendeiner anderen Sache nicht beherrschen können, das könnte Alkohol sein oder schöne Kleider oder sonst irgendetwas. Die Welt, das beeinflusst uns, dass wir einfach die Gebote, die wir haben, den Glauben, nicht mehr so ernst nehmen, dass wir unseren Begierden folgen. Das zweite, die Augenlust. All das, was ich sehe und haben will, was ich gerne anschaue. Ja, da gibt es einen Vers, interessanten Vers, den habe ich selber neulich zum ersten Mal so bewusst gehört, in der Sprüche 27, Vers 20. Da heißt es, Unterwelt und Abgrund werden niemals satt und der Menschen Augen sind auch unersättlich. Interessant, in diesem Kontext habe ich das noch nie gelesen. Also unsere Augen, die wollen immer schauen und sehen. Die können nie genug haben. Die schauen und die sehen, es ist nie genug. Also wenn wir essen, essen auch schrecklich viel essen, irgendwann sehen wir satt. Ja, dann ist einfach Schluss. Aber schauen, du kannst immer noch ein Schaufenster schauen und immer noch etwas schauen beim Nachbarn und immer noch etwas sehen. Ja? Und wie oft sehen wir Dinge, die sehen wir und dann wollen wir sie haben. Ne? Und dann sehe ich beim Nachbarn das schöne Haus und denke, oh, das könnte ich auch alles bei mir so schön machen. Und obwohl ich vielleicht gar nicht das Geld habe, fängt es langsam an, da hochzukommen. Ich habe es gesehen und nochmal und vielleicht 100 Mal und dann gehe ich zur Bank und hole mir einen Kredit. Aber ich brauche das vielleicht gar nicht. Ja? Mit dem Auto, mit anderen Dingen. Also die Lust der Augen, die ist eigentlich losgelöst von Gott. Die Augen sind das Einfallstor für so vieles. Jesus sagt an einer Stelle, wenn dein Auge, das Licht des Leibes, wenn es dich verführt, dann reiß es lieber aus. Geh in die Ewigkeit ohne das Auge, als in die Hölle mit Auge. Es ist natürlich sehr krass, aber das soll uns einfach nur wachrütteln, wo auch das Einfallstor für die Welt ist. Das sind unsere Augen. Da dringt die Welt in uns ein und will uns verändern. Das Dritte, der Hochmut des Lebens, das ist ganz schnell erklärt. Alles, wo ich groß rauskommen will, wo es um die Ehre geht, auch wo Prahlerei, manche Bibelübersetzungen haben an der Stelle von 1. Johannes sogar auch direkt das Wort Prahlerei drin. Es geht darum, selber groß rauszukommen. Ja? Sich in den Mittelpunkt zu stellen, was ich bin, was ich kann, was ich mag und nicht, was Gott kann, was Gott tut, was Jesus getan hat, von wem wir abhängig sind. Das will uns wegziehen. Und Jesus betet für uns, dass wir bewahrt werden vor diesen Dingen, dass wir uns nicht davon einnehmen lassen. Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Das zweite, der Vers 15, die zweite Bitte. Jesus betet für die Jünger um Bewahrung vor den Bösen. Geht vielleicht ein bisschen in ähnliche Richtung, ist aber eine deutliche Steigerung. Weil das Böse, wenn wir zurückdenken an Adam und Eva, das hat sich genau der Böse als Schlange so gezeigt, in Fleischeslust und Augenlust. Man wollte da was haben im Paradies und dann wollte man groß rauskommen, dann hat man sich über die Regeln, die Gott gegeben hat, hinweggesetzt, Adam und Eva. Und so ist es in die Welt gekommen. Jesus betet für seine Jünger, Vater, bewahre du sie vor dem Bösen. Im Epheserbrief, da könnte man an einem anderen Sonntag extra darüber predigen, haben wir die geistliche Waffenrüstung, ja, wo Paulus sagt, das ist die Waffenrüstung um die listigen Angriffe, steht da der Welt? Nein, des Teufels zu überwinden, der in jeder Minute versucht, uns zu Fall zu bringen. Wir haben vorhin gehört, in Ländern Zentralasiens, da kommt diese Bedrohung manchmal ganz direkt von außen. Da gehen Leute ins Gefängnis, da wird Literatur verbrannt, tonnenweise. Ich habe letzte Woche wieder auf heimlichem Wege 70 Kilo, also 3 Pakete, nach Tadschikistan geschickt. Mit Literatur, Kaffee darüber, oben drüber Altkleider. Das ist die einzigste Möglichkeit, dass wir christliche Literatur ins Land kriegen. Usbekistan, hoffnungslos. Turkmenistan, da gehst ja fast gar keiner mehr rein. Es ist ein geschlossenes Land. Fast unmöglich für Touristen sogar. Ganz gewöhnliche. Für Tadschikistan, das ist die einzigste Möglichkeit. Ja, ungefähr auf einen Stapel gelegt, wird es ungefähr so viel Literatur sein. So hoch. Das ins Land zu kriegen. Und ich hoffe und bete, dass es wieder gut dort ankommt. Und dass die Mitarbeiter etwas haben, wo sie sich nachher vor die Kinder stellen können. Wo sie es nicht selber malen müssen oder einfach nur die Geschichte vorlesen. Und wir wissen alle, und die Kinder wissen es am meisten, wie einfach es ist, auf eine Bildergeschichte zu gucken, wenn man etwas sieht, als nur das erzählt zu bekommen. Bei uns hier ist der Angriff des Bösen vielleicht auf andere Art und Weise. Aber wir werden auch ständig attackiert. Und Jesus betet, dass unser Glaube nicht aufhört, dass Gott, der Vater, uns bewahrt in diesem geistlichen Kampf, in dem wir stehen. Und durch das, was auch Paulus schreibt, habe ich das neulich so gehört, interessanter Ausdruck, merken wir, wir sind hier nicht auf einer Urlaubsveranstaltung. Ich fand den Ausdruck ganz interessant. Sogar bei mir ist das manchmal so. Ich denke, wir haben es so gut, wir haben alles, wir verdienen unser Geld, wir haben die Bibel, wir lesen sie in unserer stillen Zeit jeden Morgen und vergessen, dass das real ist. Und dass auch Mission und Leben im Glauben eigentlich einen geistlichen Kampf beinhaltet. Und wir müssen richtig gehend daran erinnert werden. Es ist jetzt nichts Negatives, man muss sich nicht schlecht dabei fühlen. Wir vergessen das, wir sind Menschen. Deswegen müssen wir uns selber immer wieder daran erinnert und auch erinnert werden. Wenn Jesus nicht für uns beten würde, wären wir weg vom Fenster schon lange. Aber er tat es und tut es, auch in diesem Moment, davon bin ich fest überzeugt. Und wir müssen einfach und dürfen uns daran erinnern, darauf verlassen, dass der Vater uns wirklich hilft vor diesen Angriffen des Bösen, die ständig da sind. Wir sollen einfach aufs Kreuz gelegt werden. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wenn Jesus uns weggenommen würde, wäre auch noch nicht schlecht, oder? Evangelisiert, bekehrt, ja, zum Glauben gekommen, wuff, weg. Ja, super, oder? Paulus sagt auch, was soll denn noch hier? Ja, Philipper 1, 21. Ich hätte Lust abzuscheiden. Das ist doch hier alles nur Müll. Ich habe nur Stress. Ja, die Leute greifen mich an. Lest mal 2. Korinther, was ist es, 12, glaube ich. Wie oft er gesteinigt worden ist, verfolgt, verprügelt, verschlagen, Schiefbruch erlitten, da im Mittelmeer fast ertrunken und so weiter. Das heißt, wozu brauche ich das? Ja, das brauchen wir nicht. Wer anfängt, Evangelium zu verkündigen, der leidet Verfolgung. Da, wo er wohnt. Geht mal morgen zu allen Nachbarn und sagt, ich bin gläubig, ich glaube an Jesus Christus, willst du in die Gemeinde kommen? Boom, Tür zu, was willst du von mir? Ja, und dann geht rein und sagt zur Frau, seiner Frau, wisst ihr, dass da neben uns so ein Spinner wohnt, der jeden Sonntag zur Kirche geht und wirklich noch scheinbar daran glaubt? Kann ich euch garantieren, das wird so sein. Ja, außer ihr habt vielleicht nur links und rechts einen gläubigen Bruder, dann müsst ihr halt noch ein Haus weitergehen, ja. Aber... Ich meine, für Pepe wird es dann schwierig, aber ich meine, bei 200 Metern, glaube ich, Pepe, wo bist du, findest du auch die Ersten, die da nicht in die Kirche gehen. Aber so ist es eben. Ja? Und wir müssen das wissen. Wir sollen das wissen. Das Dritte, Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist eigentlich ein toller Vers, wo wir wieder ganz neu ausgerichtet werden. Eigentlich wissen wir das alles oder haben schon darüber in Predigten gehört. Was heißt geheiligt sein? Geheiligt sein heißt abgesondert werden, herausgenommen sein, separat gestellt. Für was? Für den Auftrag Jesu. Dann später mal für die neue Welt, wo wir mit Jesus sein werden. Ein Heiliger ist nicht ein besonders guter Mensch, oder würde es jeder sagen, dass er ein besonders toller Mensch ist? Also ich kann das von mir nicht behaupten, dass ich ein besonders guter Mensch bin. Aber ich bin geheiligt, weil Jesus sein Werk an mir tut und schon getan hat. Weil er mich herausgenommen hat. Ja? Und er hat einen besonderen Auftrag gegeben. Nicht nur, weil ich jetzt in der Mission oder wir in der Mission sind. Jedem Einzelnen hat er einen besonderen Auftrag gegeben. Da, wo er dich hingestellt hat. Zu Hause, in der Familie, als Mutter oder als Mitarbeiter in der Firma, in der Gemeinde. Oder in deiner Straße, wo du wohnst, ganz diesseitig gesehen. Aber grundsätzlich, wir sind alle Heilige und Geheiligte durch Jesus. Und wenn wir nochmal die Stelle uns aus Johannes 1, 1. Johannes 2, 1. Johannesbrief, 2. Kapitel uns in Erinnerung rufen, da geht es ja um diese Welt, die vergeht und auf uns Einfluss nehmen will. Und ich denke, Johannes redet so scharf, dass man nicht wieder diese Welt lieb haben soll, weil man dann geht man ja wieder in dieses System zurück, wo Jesus uns herausgerettet hat, wofür er am Kreuz gestorben ist. Wir kommen ja gerade von Ostern und freuen uns über die Auferstehung und freuen uns, dass wir eines Tages auferstehen werden. Und dann ist es doch eigentlich doof, obwohl wir so schwach sind und es immer wieder mal passiert, dass wir wieder zurückgehen in dieses alte System. Und dass diese Welt uns wieder vereinnehmen darf. Wir lassen das zu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich ertappe mich, dass ich das wieder zulasse. Dass diese Welt ihre Hand nach mir ausstreckt und mich packt und mich wieder zurückzieht. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Fangen wir nicht wieder neu an, uns von dieser Welt vereinnehmen zu lassen. Wir sind besondere Menschen. Du bist ein ganz besonderer, geheiligter Mensch, von Jesus geliebt, herausgerettet vom ewigen Tod. Und erstmal Punkt. Du musst nicht gleich was machen. du bist besonders von Jesus geliebt. Das darf man sich immer wieder sagen. Und dann geht's weiter. Jesus möchte einfach nur als erstes, dass wir nicht wieder in das alte System zurückgehen. Ja? Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Er betet für uns, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir bewahrt werden und bewahrt sind. Und es geht ja nicht auch darum, dass wir jetzt unsere Arbeit verlassen oder so. Vielleicht meint einer das, dass wir, wenn ich im Fußballclub bin, dass ich jetzt da unbedingt raus muss. Nein, ich glaube, die Welt, das meint nicht jetzt den Kosmos insgesamt um uns herum. Wir sind ja hier reingestellt. Wir leben ja hier. Andersherum, wir sollen aus diesem System raus und bewusst in dieser Welt leben, in der wir sind. Bewusst als Heilige und Wiedergeborene. Ich hoffe, das ist verständlich. Und wenn er dann für uns so betet, dann finde ich das toll. Das nennt man ja auch hin und wieder so Heiligung, das findet man ja auch ganz direkt in der Bibel, dass Gott möchte, dass wir geheiligt sind, dass wir uns umgestalten lassen, weil alleine sind wir ja gar nicht fähig dazu. Wir können eigentlich nur unsere Zustimmung dafür geben. Wir denken immer, ja, du musst dich ändern, aber können wir diesen Müll wirklich aus unserem Leben entfernen? Der Böse ist stärker als wir. Wir können in Wirklichkeit das gar nicht selber aus uns entfernen, aber wir können das Jesus tagtäglich machen lassen. Ja? Und deswegen finde ich das auch so gut, dass hier die Wahrheit erwähnt hat. Sein Wort ist die Wahrheit. Und es geht durch sein Wort, indem wir uns seinem Wort aussetzen, indem wir sein Wort lesen, uns damit beschäftigen und dass wir Jesus die Möglichkeit geben, dass er uns reinigt, dass er uns heiligt. Und dann findet diese Heiligung statt. Und ein Satz drückt das vielleicht auch interessant aus, ich fand ihn auch, habe ich so gehört, also Jesus betet mit anderen Worten, nicht, dass der Vater uns rausnimmt aus dieser Welt und alles, was damit zu tun hat, dass er das alles wegnimmt, sondern dass er die Welt aus uns herausnimmt. Fand ich eine interessante Definition. Die Welt, also alte Natur ist noch in uns drin und das haben wir ja vorhin gesehen, wie das in uns eindringt. Das muss aus uns heraus, dass wir ganz geheiligt werden. Heiligung geschieht, wenn wir Gottes Wort in unserem Herzen wirken lassen. Und dazu, also nicht ohne unsere Zustimmung, würde ich dazu sagen, in der Auseinandersetzung mit Gottes Wort, dass Gott uns ansprechen kann, dass das bewusst wird, was die schlechten Dinge sind. Und so kann er unser Herz dann verändern und kann uns da erneuern, dass wir dann nicht nur dem Namen nach oder insgesamt Heilige sind, sondern auch wirklich mehr und mehr geheiligt werden. Aber ich denke, über diesen Punkt kann man noch sehr lange predigen und vielleicht macht das ein anderer und geht dann noch mehr ins Detail. Ich möchte das heute nur so anreißen, in dieser Weise einfach wichtig uns machen, dass Jesus für uns gebetet hat und uns meint, dich und mich. Und auch heute für uns einsteht, dass er uns dieses Werkzeug der Heiligung eben auch gegeben hat, damit wir dann wirklich dem entsprechen, zu dem Gott uns schon längst getan hat. Um das nochmal zusammenzufassen, wir stehen eigentlich in einem geistlichen Kampf. Wir werden bedrängt, wir stehen in der Gefahr, dass unser Glaube verwässert wird, dass wir lau werden, dass wir den Glauben verlassen, damit wir dieses erfüllte Leben, dieses volle Leben, wo wir auch in Johannes 10 davon lesen können, ja, dass diese Fülle, dass wir die nicht erleben. Diese Attacken, die sind ständig da. Und da betet Jesus für uns und hat für uns gebetet und betet noch für uns. Und es ist wichtig, dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass er direkt den Vater, er hat es wert geachtet, zum Vater da zu beten, dass der Vater unseren Glaube bewahrt. Dass er vor diesen Gefahren, vor der Fleischeslust, vor der Augenlust, vor der Hochmut des Lebens, dass wir davor bewahrt werden. Er hat auch für unsere Bewahrung vor dem Bösen hat er gebetet, damit wir erstens mal lernen, die Situationen die um uns herum, dass das um uns herum geschieht, sage ich mal, zu erfassen, dann auszuwerten, zu verstehen, was da abläuft und dass wir bewusst damit umgehen und das nicht zulassen, ja, dass wir diese Attacken wieder an Gott abgeben. Das Dritte, der Vater soll hinter uns stehen, dass wir wirklich lernen, als Heilige zu leben in dieser Welt, dass wir seinem Wort mehr Raum geben, in uns, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in unserer Familie, und dass wir das ganz bewusst tun und ja, da wo es vielleicht eingeschlafen ist, wieder neu anfangen, dass wir uns diesem Einfluss des Wortes Gottes nicht nur am Sonntagmorgen aussetzen oder vielleicht Dienstagabends im Hauskreis, sondern jeden Tag und jeden Morgen in der Stillezeit, oder manch einer muss so früh aufstehen, dass die Augen noch zu sind, wenn er zur Arbeit geht, dann kann er es am Nachmittag machen oder abends, ist es egal, aber dass wir uns jeden Tag mit Gottes Wort beschäftigen und uns davon beeinflussen lassen. Jesus sagt am Ende: Ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und der Ausgangspunkt und das Ziel, das wird immer Jesus Christus sein. Er wird immer der Vater in seiner Liebe sein. Und das hat das Ziel, dass wir dann wirklich als geheiligte, freudige Menschen leben und so das Reich Gottes hier auf Erden auch, ja, leben und darstellen. Und im Vers 11 heißt es, auch Jesus betet das, damit wir alle eins seien. Damit wir als Gemeinde, als Christen, diese Einheit mit Gott, mit Jesus auch untereinander ausdrücken. Und so stehen wir unter dem Schutz und dem Gebet des Vaters, also Schutz des Vaters und dem Gebet von Jesu. Und wir dürfen das so genießen, dürfen das uns daran erinnern lassen. Und ich wünsche uns, dass Gott uns segnet, wenn wir durch die Woche gehen, uns daran erinnert, an diese Gebete, und der Herr segne uns darin. Amen.